Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder mehr zu dir, zu deinem Herzen und deinem Wesenskern hervorzudringen und wie bei so einer Zwiebel eine Schale nach der anderen abzupiddeln, um immer mehr und mehr in deine wahre Essenz hineinzufinden, hineinzutauchen. Und ja, ich freue mich einfach sehr, dass du da bist. Willkommen, so schön, dass ich heute mit dir wieder ein paar praktische Impulse, ein paar Übungen teilen darf, die dich dabei unterstützen, deinen Alltag achtsamer und bewusster zu gestalten und dich vielleicht auch in deiner spirituellen Entwicklung so ein bisschen anschubsen können. Von daher, so schön, dass du eingeschaltet hast und wieder mit dabei bist. Und heute in dieser zweiten Folge des neuen Jahres wartet ein Thema auf dich, was mich in dem letzten halben Jahr sehr beschäftigt hat, beziehungsweise ich habe es am Anfang nicht gewusst oder gemerkt, dass es mich beschäftigt, aber jetzt gerade zwischen den Tagen ist es mir bewusster und bewusster geworden, wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ja, ich habe danach oder dadurch einiges verändert in meinem Leben und spüre jetzt schon nach 2 Wochen eine deutliche Veränderung, die sich so gut anfühlt. Und ich glaube, dass es ein bisschen ein Thema unserer Zeit ist, egal mit wem ich spreche, ob privat, im Freundeskreis, in der Familie oder auch mit Coaching-Klienten. Es ist irgendwie ganz oft der Tenor, es ist mir gerade alles zu viel. Und I feel you, ich kann das so gut nachfühlen. Dieser Satz ist so oft im letzten halben Jahr aus meinem Mund herausgeputzelt. Und ja, gefühlt gibt es gerade irgendwie so eine Zeit, sind wir in so einer Energie, in der wir als Menschen sehr gefordert sind und schnell in den Überlebensmodus kommen. Und ja, ich glaube, es ist an der Zeit, da wieder auszusteigen, beziehungsweise für sich erstmal zu erkennen, was ist der Überlebensmodus und was hat das mit mir zu tun? Bin ich da vielleicht drin? Deswegen möchte ich heute in dieser Folge mit dir darüber sprechen, wie du den Überlebensmodus erkennen kannst, wie du aussteigen kannst und wie du dein Nervensystem wieder regulieren kannst. Es ist wieder mal eine Folge, in der du viel mitschreiben kannst. Ich werde mit dir praktische Impulse teilen, die ich gerade in meinem Alltag umsetze und jetzt nach, wie gesagt, schon 2 Wochen einen immensen Unterschied spüre. Also schreib gerne mit. Du kannst aber auch erstmal einfach die Folge auf dich wirken lassen, schauen, was mit dir in Resonanz geht und dann einfach für dich vielleicht nochmal reinhören und nochmal schauen, was möchte ich jetzt wirklich in meinem Alltag umsetzen. Und schon mal als kleiner Spoiler vorab, am Ende dieser Folge wartet eine kleine oder vielleicht auch große Überraschung auf dich, je nachdem. Deswegen, ich freue mich, wenn du dran bleibst, weil ich habe was zu verkünden. Also verkünden hört sich jetzt so hochtrabend an, aber ich habe auf jeden Fall was mit dir zu teilen, was mich sehr freut und wovon ich weiß, dass der eine oder andere darauf wartet oder ja, das sich erhofft hat. Deswegen bleib super gerne dran. Am Ende kommen die News der Woche. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los, lehn dich zurück, genieß diese Zeit, mach sie zu deiner Zeit und wir starten in die heutige Folge. Los geht's! Ja, ich habe gerade ja schon gesagt, dass ich ja die letzten 6 Monate, wenn ich so überlege, in einem echten Überlebensmodus unterwegs war. Und es war mir in dieser Zeit gar nicht so bewusst. Es ist vielleicht sogar länger. Vielleicht kann ich sogar fast auf das ganze letzte Jahr oder das letzte Dreivierteljahr ausweiten, dass ich ja sehr stark im Funktionieren unterwegs war. Und es gab viele Gründe im Außen, die das begünstigt haben. Und wenn man ja in so einem Überlebensmodus, in so einem Funktionsmodus drin ist, dann ist es uns oft ja gar nicht so bewusst. Dann merken wir das gar nicht unbedingt direkt. Beziehungsweise braucht es manchmal irgendwas im Außen oder irgendwas im Innen, was Körperliches oder Mentales, was uns wie so ein Spiegel die ganze Situation vor Augen führt. Und vielleicht, bevor ich mit dir teile, was bei mir so los war und warum das zu einem Überlebensmodus geführt hat, beziehungsweise ich habe ja auch schon in den letzten Folgen viel geteilt, möchte ich mit dir erstmal darüber sprechen, was ist eigentlich der Überlebensmodus, dass du für dich mal so beim Zuhören reinfühlen kannst, hat das gerade was mit mir zu tun? Gibt es auch irgendeinen Bereich in meinem Leben, wo ich in diesem Überlebensmodus bin? Oder Bin ich vielleicht gerade insgesamt eher in einer Form des Überlebens? Bin ich vielleicht gerade insgesamt eher in meinem Lower Self statt in meinem Higher Self? All das spielt so zusammen. Und wir starten mal mit der Frage, was ist der Überlebensmodus? Der Überlebensmodus ist im Endeffekt, kannst du dir vorstellen, wie so eine Schutzreaktion deines Körpers. Also der Überlebensmodus als solches ist nichts Schlechtes. Und mach dich auch nicht zu einem schlechten Menschen, wenn du im Überlebensmodus bist oder zu einem schwachen Menschen. Ja, also häufig, gerade wenn wir so mittendrin stecken, dann kommen einfach auch so negative Gedanken in uns hoch, so ein innerer Kritiker, der uns die ganze Zeit sagt, was ist denn los mit dir, andere schaffen das doch auch, was bist du so schwach, das gibt's doch gar nicht und so weiter. Und der Überlebensmodus hat rein gar nichts mit Schwäche zu tun, sondern es ist eigentlich ein sehr ausgeklügeltes, evolutionär bedingtes Gefühl ist die falsche Bezeichnung, aber ein Mechanismus, eine Reaktion unseres gesamten Systems, wenn das Leben einfach zu viel wird, wenn zu viel Stress da ist, wenn zu viele innere Konflikte oder auch äußere Konflikte vielleicht da sind, wenn wir über lange Zeit einfach überfordert sind, wenn wir über lange Zeit in Unsicherheit sind, in so einem Schwebezustand sind, keinen Boden unter den Füßen spüren oder natürlich aber auch, wenn wirklich akut etwas geschieht, wenn wir mit einem Schicksalsschlag konfrontiert werden oder einer kritischen Situation, die uns automatisch in diesen Überlebensmodus rein katapultiert. Das kennst du vielleicht auch, wenn plötzlich etwas passiert und wir einfach gefühlt nur noch funktionieren müssen. Da kann ich mich auch gut dran erinnern, damals, als mein Vater erkrankt ist, beziehungsweise sein Herz stehen geblieben ist, war es von jetzt auf gleich umgeschaltet auf Überleben. Wenn du dich jetzt fragst, okay, wovon redet sie jetzt, dann scroll hier ganz, ganz weit unten. Ich glaube, in die ersten Folgen, da teile ich meinen Weg und meine Geschichte mit dir. Aber also insgesamt setzt dieser Überlebensmodus einfach ein, wenn ja, uns alles zu viel ist. Und dieses alles zu viel ist vielleicht auch das erste Indiz, was dich darauf hinweist, dass du vielleicht auch gerade in so einem Überlebensmodus bist, weil wir das dann häufig auch äußern. Mir ist gerade alles zu viel. Wie ich eben schon gesagt habe, das ist so ein Satz, den habe ich so oft in den letzten Monaten gesagt. Und in dem Moment, wo ich ihn gesagt habe, wo ich mich geöffnet habe, wo ich das Freunden gegenüber gesagt habe oder der Familie gegenüber gesagt habe, da kam ganz oft Resonanz darauf zurück. Und da kam ganz oft, krass, das, ja, wenn du das jetzt so sagst, mir ist es auch gerade irgendwie alles zu viel. Und wenn ich jetzt da weiter drüber nachdenke, die und die und der, und da haben wir auch letztens drüber gesprochen, ist auch alles zu viel. Also es war sowas, wo ich gemerkt habe, boah, das ist wirklich im Kollektiv gerade irgendwie ein Thema. Und diese Schutzreaktion unseres Systems, dieser Überlebensmodus, führt einfach dazu, dass wir ins komplette Funktionieren umsteigen, anstatt im Fühlen sind. Also wir sind nicht mehr im Sein, sondern wir sind im Doing, im Machen, im Tun, im Funktionieren. Und laufen da so, ja, dieses klassische Bild von dem Hamster im Hamsterrad oder das Duracell-Häschen, wo du morgens den Schalter einschaltest auf On und dann hoppelt der los und hört gar nicht mehr auf, ohne Pause, hoppel, hoppel, hoppel. Und abends fällt er irgendwie um ins Bett und am nächsten Morgen geht die Chose wieder von vorne los. Und es ist eigentlich eine ganz gute Sache von unserem Nervensystem, weil unser Nervensystem ist darauf ausgelegt, uns vor Gefahren zu beschützen, beziehungsweise Gefahren erstmal zu erkennen und uns dann davor zu beschützen. Und es ist wie so ein Rückzug des Systems, ja, deswegen gar nicht mehr fühlen, sondern einfach nur noch tun, 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 tun. Und vielleicht spürst du schon, während ich darüber rede, dieses Tun, Tun, Tun hat eine unglaubliche, also es ist unglaublich monoton und es bringt so eine Leere mit sich. Ja, es ist so ein Rückzug von allem, was Freude bereitet irgendwie. Und Es gibt verschiedene Anzeichen auf körperlicher und auf mentaler Ebene, wie du erkennen kannst, ob du gerade im Überlebensmodus bist, ob du gerade nur noch am Funktionieren bist. Wenn du nicht eh schon sagst, okay, I know, du sprichst über mich, das bin ich. Wenn du dir noch unsicher bist, dann gibt es da verschiedene Anzeichen, die dein Körper dir senden, die dein Geist dir senden, die darauf hinweisen einfach, dass du da mal näher hinschauen darfst und die auch ich sehr stark in den letzten Monaten gespürt habe, vor allen Dingen körperlich. Also gerade die körperlichen Symptome waren bei mir sehr, sehr ausgeprägt. Und das ist zum einen, dass du eigentlich ständig müde bist. Also auch, obwohl du genügend Schlaf bekommst, wenn du vielleicht mal zum Beispiel am Wochenende die Zeit oder die Gelegenheit hast, auf dein Schlafpensum zu kommen, nichtsdestotrotz spürst du einfach, dass du dauerhaft müde bist, dass du überall einschlafen könntest oder eben auch das Gegenteil, du bist müde, aber du schaffst es nicht, in den Schlaf zu finden, weil deine Gedanken dich davon abhalten, die Gedanken an all das, wo du funktionieren musst, also das gibt's auch, aber vom Gefühl her ist es einfach so eine Dauermüdigkeit und so eine Dauererschöpfung, wirklich so ein Gefühl von einem inneren Ausgelaugtsein. Und gleichzeitig ist da aber in dir diese Müdigkeit und parallel dazu ist dieses innere Aufgekratztsein, so eine Wuseligkeit in einem, eine innere Unruhe, die sich halt auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen bemerkbar macht. Aber du spürst einfach, dass es in dir angespannt ist. Es ist in dir nicht entspannt, sondern in dir ist es angespannt, als hättest du so, wie bei so einem Zitteraal, ja, als hättest du so ein inneres Zittern. Leuchten die nicht sogar? Also das kannst du dir vorstellen, so ein innerer leuchtender Zitteraal in dir, der irgendwie permanent dran ist, aber so ganz müde Augen hat. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Bild. Und du spürst es auch häufig körperlich an Verspannungen. Also ich habe so in den letzten Monaten jeden Morgen zu meinem Mann gesagt, okay, ich muss mich erstmal auf irgendeine Art bewegen, weil ich bin komplett verspannt. Ich kann meinen Nacken nicht bewegen, ich kann meine Schulter nicht richtig kreisen. Ich spüre einfach so eine permanente Verspannung. Ich habe mein Kissen gewechselt, ich habe gesagt, wir brauchen neue Matratzen und so weiter und so fort, weil ich einfach mich so verspannt war. Und es ist natürlich auch logisch, weil wenn wir im Überleben sind, dann zieht der Körper sich ja zusammen. Du kannst ja mal darauf achten, welche Körperhaltung du einnimmst, wenn du so in so einem Funktionsmodus bist. Und meistens hast du die Schultern hochgezogen, bist so ganz verkrampft oder vielleicht die Hände zu Fäusten gemacht. Also es ist häufig wenig Entspannung in deinem Körper. Und wenn das natürlich über eine längere Zeit dein Grundzustand ist, dann manifestiert sich das körperlich und dann führt es natürlich zu Verspannungen in deinem Körper. Oder woran wir es körperlich auch oft spüren können, ist, dass einfach das Immunsystem total geschwächt ist, dass wir häufig krank sind oder eben nicht richtig krank, weil unser System uns gar nicht erlaubt, krank zu werden, weil wir können ja nicht flach liegen, wir müssen ja weiter funktionieren. Das heißt, wir kränkeln so vor uns hin und fühlen uns eigentlich permanent krank oder schleppen seit Wochen die Schnupfen oder die zur Stirn oder die Kopfschmerzen mit uns rum. Aber es ist immer so ein Gefühl von, ja, es ist nicht krank genug, um sich auszuruhen und man schleppt sich so durch den Alltag durch. Also das sind so häufig körperliche Anzeichen. Und dann gibt es noch mentale Anzeichen, die ich auch sehr gespürt habe oder meine Familie leider auch sehr gespürt hat. Das ist, wir sind oft dünnhäutig, extrem gereizt, dieses klassische auf dem Zahnfleisch gehen, das so quasi ein Tropfen reicht, um das Fass zum Überlaufen zu bringen und wir aus dem Dreieck springen ohne ersichtlichen Grund. Das kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, was für ein Typ du bist, was für ein Charakter du hast. Bist du da eher impulsiv? Titschst du da schon mal im Dreieck? Das bin ich. Aber zum Beispiel mein Mann ist das Gegenteil. Wenn der überfordert ist, dann zieht er sich so komplett zurück. Dann spüre ich Distanz von ihm ausgehen. Dann wird einfach die Verbindung immer fragiler. Also so kann es sich auch bei dir äußern, ja. Die einen titschen im Dreieck, die anderen ziehen sich mehr und mehr in sich zurück. Also Rückzug ist auch eine Komponente, an der wir spüren, dass wir im Überlebensmodus sind. Dann führt es oft zu so einer Art emotionalen Taubheit, also dass wir einfach emotional gar nicht mehr so viel wahrnehmen, vor allen Dingen von den positiven Emotionen, dass ja Freude nicht mehr so spürbar ist oder nicht mehr sich so in uns ausbreitet, wie sie es sonst vielleicht tun würde, dass vielleicht die Endorphine nicht mehr so ausgeschüttet werden oder so ankommen, wie das sonst der Fall ist, wenn wir etwas tun oder etwas erleben, was uns Freude bereitet, dass es insgesamt schwieriger ist, Freude zu spüren, fast schon so ein bisschen in so eine Richtung depressive Verstimmung, nichts macht mehr Spaß oder nichts, ja, kommt mehr so wirklich an dein Herz ran, es kommt nicht mehr an. Du siehst was im Außen, du denkst vielleicht sogar, das ist doch gerade schön oder beobachtest deine Kinder und musst lächeln und denkst auch, oh, wie toll oder wie sehr ich sie liebe oder was auch immer oder du siehst was Schönes in der Natur und spürst oder denkst, es ist schön, aber du spürst es nicht. Es kommt nicht so richtig in deinem Herzen an. Es ist einfach schwerer spürbar. Dann, was ich eben schon gesagt habe, so ein Gefühl von innerer Leere, so ein Gefühl von als wäre es hohl in einem drin. Ganz oft natürlich auch das klassische Gedankenkarussell, vor allen Dingen, wenn natürlich dieser Überlebensmodus ausgelöst wurde, entweder durch, ich sag mal, wirklich viele Aufgaben im Außen, viel, was vermeintlich jetzt zeitgleich alles erledigt werden muss, dann können unsere Gedanken sich darin natürlich verlieren oder eben aber auch, wenn irgendeine kritische Situation von jetzt auf gleich im Außen aufgeploppt ist, dann können wir uns da natürlich auch in ein absolutes Sorgenkarussell verlieren, ja, die Krankheit von jemandem, den man liebt oder von einem selbst oder ein Verlust, ein Trauerfall, ein Jobverlust, ein Wohnungsverlust, was auch immer. Kann natürlich dann dazu führen, dass wir aus unserem Gedankenstrudel gar nicht mehr rausfinden. Und häufig kannst du das auch daran festmachen, dass du immer wieder die gleichen negativen Gedanken denkst. Und das sind so Sachen wie vielleicht, ich kann nicht mehr, aber ich halte weiter durch, ich schaffe das nicht mehr, aber ich muss trotzdem weitermachen, Augen zu und durch, die Zähne zusammenbeißen, es ist nur eine Phase und dann geht das wieder vorbei, ich muss da jetzt einmal durch und dann wird es wieder anders. Also daran kannst du schon merken, dass du schon mittendrin bist, ja, das ist vielleicht dir zwar diese Hoffnung da ist, irgendwann wird es wieder anders, aber du von deinem Mindset und deinem Gefühl da bist, jetzt gerade ist es so und kann das nicht anders sein und muss ich jetzt einfach mit leben, da muss ich jetzt gerade durchgehen. Also das kannst du für dich ja auch mal jetzt, vielleicht magst du auch hier mal auf Pause drücken und einfach kurz resümieren, und nochmal drüber nachdenken, nochmal reinspüren. Gibt es da körperliche Anzeichen, die mit dir in Resonanz gehen? Gibt es mentale Anzeichen, die mit dir in Resonanz gehen? Und erlaube dir vielleicht jetzt gerade in diesem Moment da einmal ehrlich hinzuschauen und ehrlich zu gucken, okay, wie steht's da gerade um mich? Wie sieht's da gerade bei mir aus? Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich konnte das in den letzten ja, mindestens 6 Monaten, wenn nicht länger, extrem bei mir beobachten. Nee, eigentlich sind es eher die letzten 6 Monate. Also vor allen Dingen fokussiert seit unserem Umzug Ende September. Ich muss sagen, davor war es tatsächlich so, und das hatte mich auch total gefreut. Wir haben ja, vielleicht hast du es mitbekommen, ein Haus umgebaut über ein Jahr. Ich habe mich da federführend in unserer Beziehung, sag ich mal, drum gekümmert. Es war eine Stunde entfernt von unserem alten Wohnort. Das heißt, es hatte natürlich viel mit Fahrerei zu tun, zu den Terminen hinfahren. Und ja, wenn du so eine Kernsanierung schon mal gemacht hast, dann weißt du, was da so alles ansteht an Entscheidungen, an Terminen und so weiter. Und ich hatte mir aber vorab vorgenommen, dass wir durch diesen Hausumbau in Leichtigkeit und Freude gehen. Und ich muss auch sagen, das ist uns auch zu mindestens 90% gelungen. Also bis zu diesem Umzug war das echt, ist das auf eine sanfte Art und Weise in unseren Alltag integrierbar gewesen. Und dann kam aber der Umzug. Und da hatte ich mir irgendwie nicht diese Intention gesetzt. Keine Ahnung, habe ich irgendwie nicht so drüber nachgedacht. Warum auch immer. Und boah, dieser Umzug mit all den Veränderungen, die damit einhergegangen sind, der hat mich einmal komplett rauskatapultiert. Habe ich hier auch eine Folge zugemacht, scroll mal ein bisschen runter. Da teile ich das mit dir. Das ist aus der Anfangszeit in unserem neuen Haus. Da teile ich mit dir ganz roh und offen, wie es mir da ging. Und Ja, mit so einem Umzug sind einfach so viele Veränderungen in unser Leben gekommen, weil es ist irgendwie was anderes als Student mal von einem WG-Zimmer ins andere zu ziehen oder ja, so ein komplettes Leben umziehen zu lassen als Familie mit zwei Kindern, mit all den Dingen, die mit umziehen und auch all den Emotionen, die mit umziehen, mal vier von vier Personen, was ich einfach komplett unterschätzt hatte. Und ja, es hat dazu geführt, dass ich einfach mental fast schon in sowas wie so eine depressive Verstimmung gefallen bin. Gerade der erste Monat ist mir extrem schwer gefallen. Ich habe mein Zuhause unglaublich vermisst. Ich habe die Dinge in Frage gestellt. Ich habe mich einsam gefühlt. Ich kannte hier niemanden, außer natürlich meine Familie. Aber ja, mir hat so das soziale Umfeld, die Vertrautheit, der vertraute Alltag so krass gefehlt. Und dann kamen natürlich so viele Aufgaben im Außen dazu, von das Haus einrichten. Und ich hatte auch diesen Anspruch, es schnell, relativ schön und gemütlich zu haben, damit die Kinder sich wohlfühlen. Und auch ich brauche das, um mich wohlzufühlen. Und mein Mann nicht so, aber wir drei, wir brauchen das, glaube ich. Und deswegen hatte ich diesen inneren Anspruch in mir, dass es schnell, schön ist. Und ich bin da auch so ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Ich brauche das dann für ja, meine Ansprüche perfekt. Und gleichzeitig hat es natürlich nicht funktioniert mit zwei Kindern, die erstmal zu Hause waren noch. Dann ging natürlich die Eingewöhnung im Kindergarten, im neuen Kindergarten los, aber einer nach dem anderen, erst mein Sohn, dann meine Tochter. Und jeder, der Kinder hat und schon mal Eingewöhnung gemacht hat, weiß, wie das ist. Die sind am Anfang, bist du erstmal mit im Kindergarten, dann geht ihr gemeinsam wieder nach Hause, dann ist man wieder gemeinsam zu Hause. Das heißt, da ist gar keine Zeit, um einzurichten, um anzukommen und all die Dinge zu machen, die gefühlt im Außen jetzt anstehen, plus was dann noch alles zu tun war, das Haus war nicht fertig, die Besprechungen mit den einzelnen Handwerkern und so weiter und so fort. Und parallel dazu ist dann oder hat sich dann die Krankheit meiner Tante verschlimmert und meine Schwester und ich sind ihre nächsten Angehörigen gewesen. Meine Schwester lebt aber in Portugal, ich jetzt nur noch in unserer neuen Heimat 20 Minuten von ihr entfernt. Und damit habe ich natürlich angefangen, mich sehr intensiv um sie zu kümmern, sie zu begleiten, zu Arztbesuchen, dann später, als sie im Krankenhaus war, da immer ins Krankenhaus, geschaut, dass ich bei der Visite dabei war und so weiter und so fort. Sie war dann zeitweise nochmal zu Hause, ja, war aber quasi bettlägerig. Das heißt, ich habe mitorganisiert, wer kann mit nach ihr schauen, einkaufen, Wäsche waschen, Haushalt und so weiter. Ich will gar nicht sagen, dass ich das allein gemacht habe, bei weitem nicht. Sie hat einen wundervollen Freundeskreis, der sich mitgekümmert hat. Aber es war natürlich einfach so eine zusätzliche Komponente, die in meinem Alltag dazu kam, die mich täglich gefordert hat, wo ich fast jeden Abend dann nochmal diese 20 Minuten zu ihr und wieder zurückgefahren bin und irgendwie irgendwas gemacht habe. Und es kam so on top zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, ich weiß es noch genau, ich habe an diesem Tag mit meiner Mutter telefoniert und habe zu ihr gesagt, Mama, ich kann nicht mehr, mir ist das gerade alles zu viel. Und eine halbe Stunde später kam der Anruf meiner Tante, ich muss wieder ins Krankenhaus und da ging dieses Rad los. Und ja, es hat mich einfach komplett in den Überlebensmodus geworfen. Und ich habe das dann aber gemacht, ne? Wie ich es eben schon geschildert habe. Ich habe funktioniert. Ich bin komplett in den Funktionsmodus umgestiegen und das nicht als bewusste Entscheidung so, okay, das ist jetzt so gerade in meinem Leben, ich muss jetzt funktionieren, sondern automatisch, ja. Es ist ein Automatismus, der in uns abgeht. Und ich bin dann da einfach so reingeschlittert. Ich habe schon vorher durch den Umzug schon sehr wenig von meinen Routinen, die mir sonst so wichtig sind, mehr umgesetzt. Bin immer viel zu lange wach geblieben für meine Verhältnisse, weil ich dann quasi, wenn die Kinder geschlafen haben, erst dann angefangen habe, was hier im Haus zu machen, was anstand. Die Kinder brauchten aber länger zum Schlafen als früher, weil sie erstmal hier in dieser neuen Umgebung ankommen mussten und so weiter und so fort. Und ja, habe dann einfach funktioniert so die letzten 3 Monate, vor allem des letzten Jahres. Bis dann auch auch darüber hinaus, aber meine Tante ist dann auch verstorben und dann ging es um all die Sachen zu regeln, die dann zu regeln sind, Bestattung, Wohnungsauflösung, Auto verkaufen, sie hatte noch einen Hund, wo wir schauen mussten, wie der gut unterkommt und ja, also Sachen, wir sind auch noch nicht fertig, aber Ende des Monats geben wir die Wohnung ab und dem fieber ich auch wirklich sehr entgegen, genau. Aber ja, mein Körper hat einfach mir dauerhaft Signale gesendet, die ich aber nicht sehen konnte oder nicht sehen wollte, weil wir in diesem Funktionsmodus dann auch oft wie mit so Scheuklappen laufen, weil es geht nichts mehr rein. Das war auch übrigens ein Satz, den ich oft gesagt habe. Ich habe keine Kapazität mehr oder mein Gehirn hat keine Kapazität mehr. Ah ja, genau, auch ein gutes Anzeichen. Wir vergessen dauernd Dinge, wir können uns nicht an Sachen erinnern, weil es ist wirklich so, als wäre die gesamte Speicherkapazität ausgeschöpft. Und deswegen können wir solche Signale unseres Körpers gar nicht mehr wahrnehmen, weil das ist eine zusätzliche Information, die zu viel ist. Da ist kein Platz mehr dafür da. Ja? Das heißt, ich hatte diese Müdigkeit, ich hatte diese Verspannungen, ich hatte diese permanente innere Unruhe, ich war dauergereizt, ich war permanent im Gedankenkarussell, ich habe an vielen Dingen keine Freude mehr empfunden, ich fand die Sachen nicht mehr schön. Aber ich konnte das nicht so für mich erkennen oder rausfiltern, dass ich dadurch gesagt habe, okay, stopp, oder ich ändere jetzt was. Was für mich eine echte Veränderung ergeben hat, waren zwei Dinge. Das erste war, da war ich aber schon quasi so ein bisschen bewusster in dieser Situation, weil ich gemerkt habe, okay, du musst mal wieder zu deiner Heilpraktikerin, du musst mal dein Blut und deine Zellen checken lassen, du brauchst irgendwas. Ich war so, okay, ich brauche irgendwelche Pillen, die mich hier am Laufen halten sozusagen. Beziehungsweise ich habe es auch daran gemerkt, dass sich meine Augen immer gelber verfärbt haben. Und bin dann zur Heilpraktikerin im Dezember gegangen, die eine Mikronährstoffanalyse gemacht hat, was ich als kleiner Exkurs wirklich jedem empfehlen kann, das ein- bis zweimal im Jahr zu machen. Das ist so viel umfangreicher als ein normales Blutbild. Ich bin keine Ärztin, kann dir da gar keine Details zu geben, aber ich bin begeistert davon, was da alles erkannt wird. Und genau, die halt gesagt hat, okay, dein gesamtes Blutbild zeigt einfach nur Stressmodus hoch 100 an, so quasi. Und das war nochmal so, das war was ich zu dem Zeitpunkt, oder ich war mir dessen zu dem Zeitpunkt schon gewahr, aber es war dann nochmal was anderes, das schwarz auf weiß zu sehen und nochmal von jemandem zu hören, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, für den Körper hier auf die Bremse zu treten. Weil natürlich, wenn wir sowas über einen sehr langen Zeitraum weiter forcieren oder weiter mitmachen, ja, ich rede jetzt von 3 Monaten, aber wenn du da drin bleibst, dann strengt sich dein Körper natürlich mehr und mehr an, um zu dir durchzudringen. Und wenn die Müdigkeit und die Dauererschöpfung und die innere Unruhe und die Verspannungen nicht ankommen, dann fährt der halt härtere Dinge auf, ja? Und dann manifestieren sich Krankheiten, weil dein Körper zwanghaft versucht, dich zu stoppen. Beziehungsweise dein gesamtes Nervensystem dich zwanghaft versucht zu stoppen. Es kann sich körperlich manifestieren, es kann sich psychisch manifestieren, in depressiven Verstimmungen zum Beispiel oder einer ganzen Depression oder einem Burnout. Das heißt, das war für mich schon mal so wirklich so ein Warnsignal. Okay, ich wusste es jetzt schon, aber jetzt weiß ich auch, jetzt, und zwar jetzt, ist der Zeitpunkt, was zu ändern. Und dann kam Weihnachten und die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Und es war ja, glaube ich, fast überall in Deutschland dieses wunderschöne Winter-Wunderland-Wetter mit Schnee und Sonne. Also hier war es zumindest gefühlt die ganzen Tage wunderschön. Und diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr war wirklich wie so eine Pause von meinem Alltag. Natürlich zum einen, weil es wirklich eine Pause war, die Kita war zu, mein Mann hatte Urlaub. Das heißt, wir haben uns gemeinsam um die Kinder gekümmert. Ich habe jobtechnisch nichts gemacht, aber ich habe mir auch eine Pause von all den To-dos gegönnt, die in Bezug auf den Nachlass meiner Tante zu regeln waren. Habe da gar nichts gemacht, bin nicht in die Wohnung gefahren, nichts weiter forciert, gar nichts. Wir hatten die Beerdigung da schon hinter uns. Und wir haben einfach hier eine gute, entschleunigte Zeit verbracht. An sich habe ich immer diese Tendenz, wenn wir mal freie Tage als Familie haben, möchte ich immer wegfahren und irgendwo in den Urlaub hinfahren. Und jetzt waren wir aber mal wirklich zu Hause, haben dieses neue Zuhause das erste Mal bewusst als Familie genossen. Wirklich, das war so, habe ich dann auch zu meinem Mann gesagt, boah krass, diese letzten Tage, also diese Tage zwischen den Tagen, es war das erste Mal, dass wir hier gemütlich als Familie zusammen gefrühstückt haben, was zum Beispiel vor unserem Umzug wirklich ein wichtiges Ritual für uns war, am Wochenende immer ein ausgiebiges Frühstück. Dazu hat es in den letzten 3 Monaten des letzten Jahres gar keine Zeit, weil immer irgendwer was zu tun hatte im Haus oder bei meiner Tante oder wo auch immer und dann schon unterwegs war. Mein Mann und ich uns aufgeteilt haben, einer die Kinder übernommen hat oder der Babysitter die Kinder und wir gemeinsam was gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, was ist, allein das jetzt mal zu erleben, wir hier gemeinsam in diesem Haus, hier gemeinsam einfach zu sein, zu spielen, rumzulümmeln, hier die Umgebung zu erkunden, gemeinsam lange zu essen und das einfach so zu erleben. Und das hat mich so runtergefahren und so wieder, ja, mit mir verbunden und in die Bewusstheit gebracht. Und das war wirklich so der Wendepunkt. Und da möchte ich jetzt auch nochmal anknüpfen für dich, wenn du gerade im Überlebensmodus bist. Es ist einfach so schön, wenn du irgendwann an diesen Punkt kommst, an diesen Wendepunkt kommst und erkennst, dass du im Überlebensmodus bist und erkennst, dass du jetzt etwas ändern darfst. Ich bin kein Freund von dem Wort muss, aber an dieser Stelle würde ich es fast sagen, dass du jetzt etwas ändern musst. Und das wirklich auf eine ganz liebevolle Art und Weise. Also es geht hier wirklich um Anerkennung. Ja, Anerkennung ist was Erhebendes, was Positives. Es geht nicht darum, dich niederzumachen und zu sagen, oh Gott, jetzt das auch noch, mein Gott, was bist du doch für schwach, dass du jetzt hier dann nicht mit klarkommst und andere haben viel schwerere Dinge zu tragen und ich kann damit nicht umgehen und so. Also es geht nicht darum, dich klein zu machen, sondern es geht darum, dich anzuerkennen und nicht zu verurteilen und dann für dich die Intention setzen, ich darf mich regulieren und dir die Frage zu stellen, wie kann ich mein Nervensystem dabei unterstützen, sich wieder zu beruhigen, sich wieder zu regulieren. Schreib dir diese Frage vielleicht mal auf. Wie kann ich mein Nervensystem dabei unterstützen, sich wieder zu regulieren? Und ich mach hier mal bewusst diese Pause, weil oft, eigentlich immer, ist es so, dass du intuitiv am besten weißt, wie du dein Nervensystem dabei unterstützen kannst, sich wieder zu regulieren. Die Antwort liegt in dir. Ich werde jetzt gleich mit dir meine Strategien teilen, die mir geholfen haben, die auch bestimmt vielen Menschen helfen, weil wir ja da alle auch ähnlich gepolt sind und doch sind wir alle so individuell. Und deswegen darfst du da wirklich ganz mal in dich hineinspüren, vielleicht mal deine Augen schließen, deine Hand aufs Herz legen und dir diese Frage stellen, wie kann ich mein Nervensystem dabei unterstützen, sich wieder zu regulieren? Und dann mal hören, welche Antworten kommen. Und hier, wie immer, wenn es um Intuition geht, darfst du wirklich darauf vertrauen, dass diese Antworten wahr sind, dass diese Antworten echt sind, dass sie wahrhaftig sind und dass sie deine Wahrheit sind und dass sie wirklich eine Veränderung bewirken werden, wenn du sie umsetzt. Ich teile jetzt mal, was mir gerade hilft, aus dem Überlebensmodus rauszukommen. Und ich habe dem für mich so die Überschrift gegeben, dass ich, also was mir hilft, was die Überschrift dafür ist, ist, dass ich strukturiere den Tag im Sinne meines Nervensystems. Also ich gebe dem Tag eine Struktur für mein Nervensystem. Das heißt, ich richte mich absichtsvoll danach aus, mein Nervensystem zu beruhigen. Beziehungsweise, also so, ne, ich habe mein Nervensystem wieder im Fokus und habe das auf dem Schirm, was ich tun kann, um da immer wieder in die Regulation zu kommen. Weil es jetzt nicht gerade so unbedingt so ist, dass jetzt weniger im Außen ist. Das ist ja manchmal so. Wir können manchmal die Dinge im Außen nicht verändern. Wenn wir in einer akut kritischen Situation sind, wenn wir gerade mitten in einer Krise sind, die wir durchleben, oder wenn wir gerade einfach in einer Lebensphase sind, in der viel auf uns reinprasselt. Da können wir vielleicht noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen, aber die Dinge sind erstmal da. Das heißt, es geht nicht darum, wie kannst du jetzt im Außen Aufgaben wegsortieren oder delegieren oder whatever. Kann man vielleicht auch ein Stück weit machen, aber hier geht es um die innere Arbeit. Was kannst du im Innen tun, um dein Nervensystem zu regulieren? Wie kannst du dein Nervensystem unterstützen, auch wenn es im Außen gerade brennt, auch wenn es im Außen gerade zu viel ist. Und für mich funktioniert das eben sehr gut, indem ich meinen Tag anhand des Nervensystems strukturiere. Was heißt das? Ich habe meinen Tag in quasi drei Phasen geteilt, morgens, mittags, abends, beziehungsweise du kannst fast fünf machen, also morgens, dann der Vormittag bis zum Mittag, dann der Nachmittag bis zum Abend. Und vielleicht sogar noch die Abendgestaltung mit reinnehmen. Gucken wir gleich mal. Genau, und gucke an diesen Touchpoints, sage ich mal, für mich, okay, was braucht es am Morgen, um direkt mit einem regulierten Nervensystem in den Tag zu starten? Wie kann ich den Vormittag gestalten, um mein Nervensystem immer wieder zu regulieren, egal was gerade im Außen passiert? Wie kann ich den Mittag gestalten, um da wieder ein Check-in zu machen, mich mit meinem Nervensystem zu verbinden, zu gucken, was braucht es gerade und wieder auf Reset zu drücken. Wie gestalte ich den Nachmittag? Wie gestalte ich den Abend? Und das Erste, was ich mache, ist jetzt, wenn es um den Morgen geht, ich habe wieder angefangen, ganz bewusst auf meine Schlafzeiten zu achten. Ich habe hier schon an verschiedenen Stellen im Podcast erzählt, wie wichtig es mir ist, früh ins Bett zu gehen, um früh aufstehen zu können. Und das hat sich aber über die letzten Monate verloren. Einfach, weil ich gefühlt nicht anders konnte, weil ich dachte, okay, mir bleibt keine andere Zeit. Ich habe kein anderes Zeitfenster als dieser späte Abend, an dem ich was erledigen kann, was vermeintlich erledigt werden muss. Und also habe ich quasi mein Schlaffenster immer weiter nach hinten verschoben, das Aufstehen dadurch ein bisschen weiter nach vorne, wobei ich trotzdem in Summe nicht auf den Schlaf gekommen bin, den ich brauche, und habe damit quasi meine Morgenroutine immer weiter verkürzt und verkürzt. Und das ist das Erste, was ich jetzt wieder verändert habe in diesen Tagen, zwischen den Tagen, dass ich früh ins Bett gegangen bin und früh aufgestanden bin. Was jetzt wirklich dazu führt, dass ich am Morgen mindestens wieder eine Stunde Zeit für mich habe, die für mich Gold wert ist. Für mich und meine Familie, weil ich dadurch ganz anders drauf bin. Also es ist absolut Gold wert für mich. Und da darf jeder für sich rausfinden, was ist das für eine Zeit. Wenn ich dir jetzt sage, wann ich ins Bett gehe und wann ich aufstehe, heißt es nicht, dass du das genauso übertragen musst. Da darfst du auch mal für dich mit deinem Körper in Verbindung kommen, wie viel Schlaf dein Körper braucht. Ich bin wirklich gut erholt, wenn ich 7 Stunden schlafe. Deswegen ist jetzt quasi mein Zeitfenster von 22 Uhr bis 5 Uhr. Und ich habe mir als Regel für mein Leben gesetzt, um 21.30 Uhr im Bett zu sein, weil ich gerne noch lese, und um 22 Uhr die Augen zuzumachen. Guck mal, was es für dich ist. Und diese Stunde am Morgen nutze ich dafür, um in Stille und in Ruhe mit meinem Nervensystem in Kontakt zu kommen. Also ich mache da nicht exzessiv Sport, aber auch das, ich teile jetzt gerade meine Strategien raus aus dem Überlebensmodus. Deine kann auch exzessiver Sport sein, ja? Für mich, was mir gerade unglaublich gut tut, ist, was ich mache, ist Qigong. Und das habe ich für mich neu entdeckt und ich liebe es. Qigong, ja, lässt mich einfach so viel ausgeglichener, innerlich regulierter und trotzdem energiegeladener in den Tag starten. Und ich mache das einfach über YouTube. Ich habe da jetzt so ein paar Favoriten mittlerweile, mit denen ich gerne Qigong-Übungen mache. Und ja, das ändert so viel bereits für den Start in den Tag. Eine Sache, die ich da gerne mit dir teilen möchte, die du ganz easy wirklich machen kannst, die mache ich manchmal sogar unter der Dusche einfach, ist, dass du den ganzen Körper einmal abklopfst. Also quasi, jetzt habe ich leider immer noch keinen Videopodcast, aber den du quasi von der Thymusdrüse beginnst. Also du klopfst die Thymusdrüse und dann gehst du klopfend auf deine zum Beispiel linke Schulter, ist egal mit welcher Seite du anfängst, dann klopfst du deine Innenseite des Arms und dann deine Handfläche und über die Außenseite deines Arms zurück auf deine Schulter, klopfst den Nacken und wiederholst das Ganze auf der rechten Seite mit deinem Arm. Und dann kannst du deine Hände auf deinen unteren Rücken legen, da klopfen. Da sind, glaube ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine die Nierenpunkte, dann klopfst du dort. Und dann klopfst du weiter runter über dein Gesäß, die Rückseite deiner Beine runter, klopfst mal auf deinen kleinen Zeh von der Seite und dann über den Fuß wieder nach oben und dann klopfst du noch auf deinen Bauch, wächst alle Organe auf. Und allein diese Klopfmassage am Morgen, die Bestandteil dieser Qigong-Routine ist, tut so unfassbar gut. Und dann gibt es noch eine andere Übung aus dem Qigong, die ich liebe. Und das ist das Happy Jumping oder so heißt es, glaube ich. Also genau, dass du einfach dich shakest, dich, dich schüttelst, genau. Und dabei bitte dein Gesicht zu einem Lächeln formst, deinen Mund zu einem Lächeln formst, lächelst und dann schüttelst du deinen ganzen Körper. Und das ist auch etwas, was ich unfassbar empfehlen kann. Es tut so gut. Macht sofort gute Laune und gibt das vielleicht einfach mal bei YouTube ein, Qigong am Morgen. Also ich lieb's. Und zwei andere Sachen, die ich in diesen Morgen integriere, je nach Gefühl. Ich mache das ganz intuitiv. Ich mache nicht alles an einem Morgen. Manchmal ja, manchmal nein. Das, wonach ich mich gerade fühle, sind sanfte Pilates-Übungen. Auch da über YouTube 10 Minuten, 15 Minuten. Kein exzessiver Sport, für den ein riesiges Zeitfenster da sein muss. Und die Meditation. Genau, weil auch das war etwas, was ich in den letzten Monaten verloren habe. Also ich habe nicht die Meditation verloren, aber ich habe den Zugang zu mir, die Anbindung verloren. Ich habe viel weniger channeln können, ich habe viel weniger empfangen können. Ich war einfach gar nicht so angebunden. Und das ist gerade schön, das zu spüren, wie das wieder mehr und mehr zurückkommt. Das ist einfach, ja, für mich einfach sehr, sehr wertvoll. Und was ich jetzt wieder begonnen habe, was ich jetzt zwischen den Tagen mir aufgeschrieben habe in mein Journal, sind meine ganz persönlichen Regeln. Und zwar habe ich so Regeln für mich formuliert, nach denen ich leben möchte, die mir wichtig sind in meinem Verhalten, in meinen Worten, in meinen Gedanken und die an die erinnere ich mich einfach jeden Morgen, indem ich sie mir einmal in meinem Journal durchlese. Das sind im Endeffekt Dinge, die ich in die Veränderung bringen möchte. Gedanken in mir, die ich verändern möchte. Verhaltensweisen in mir, die ich verändern möchte. Meine Überschrift für dieses Jahr ist zum Beispiel Gelassenheit. Das heißt, da steht Gelassenheit. Ich habe zum Beispiel einen Mensch, einen wirklichen physischen Menschen, der für mich so ein Vorbild ist und die Art von Gelassenheit verkörpert, die ich gerne spüren und leben möchte. Das heißt, ich habe mir den Namen dieses Menschen aufgeschrieben und denke an diese Person kurz und versuche, in ihren State quasi, in ihre Energie reinzukommen. Und lese mir das einfach jeden Morgen einmal durch, um mich damit wieder zu verbinden. Das heißt, auch das ist etwas, was du tun kannst, wenn du jetzt gerade guckst, dass du aus dem Funktionieren rauskommst, dass du dir einmal aufschreibst, wo möchtest du hinkommen? Wie möchtest du denn, in welchen Zustand möchtest du eigentlich kommen? In welchen Inner State möchtest du kommen? Und was sind vielleicht Stichworte oder Sätze, die dich daran erinnern? Und die kannst du dir aufschreiben und dann einfach jeden Morgen durchlesen. Ja, und dann, wie gestalte ich dann die Zeit zwischen dem Morgen und dem Mittag, wo natürlich viele To-Dos auch anstehen? Eine Sache, die ich auch jetzt im Winter sehr genieße, ich muss aber auch dazu sagen, wir haben hier Fußbodenheizung, ist, dass ich barfuß gehe. Ich versuche so oft wie möglich wieder barfuß zu gehen, auch mal stehen zu bleiben, wirklich bewusst den Boden unter meinen Füßen zu spüren. Mach vielleicht kurz eine kleine Achtsamkeitsübung, dass ich mir vorstelle, wie die Kraft von Mutter Erde über die meine Fußwurzeln in mir aufsteigt. Kannst dir vorstellen, wie ein schönes Licht in dir aufsteigt. Dieser kurze Moment, der kann so viel verändern. Oder was ich auch gerade mache und sehr genieße, was jetzt ein Erbstück meiner Tante ist, das gefühlt immer in ihrer Wohnung stand, seit ich ein Kleinkind war, die hat so ein ich weiß gar nicht, wie das heißt. Vielleicht gibt es sowas auch heute gar nicht mehr. Das sind so ein Fußmassage-Ding. Das sind so, ich kann es mal nach, wenn die Folge veröffentlicht wurde, dann poste ich es mal auf Instagram. Ich zeige euch es mal in der Story. Das ist so ein Holzding mit so Rollen, mit so Noppen oder Einkerbungen, die Füße massieren. Und auch gerade gehe ich da drüber und stellt einfach auch oder verbindet mich mit meinen Füßen. Und unsere Füße sind ja so quasi unser Touchpoint zu Mutter Erde, was uns erdet. Das ist das Körperteil, was uns am einfachsten dabei hilft, in die Erdung zu kommen. Genau, also das ist was ich mache. Oder ich mache bewusst wirklich, wie die Engländer, mach mir einen Tee. Mach mir einen Tee und mach mir nicht nur den Tee, sondern nimm mir wirklich 5 Minuten, setz mich hin, trink diesen Tee, spür diesen Tee, wie riecht der, wie schmeckt der, also wirklich nimm den mit all meinen Sinnen mal wahr und ja, schau dabei raus in die Natur, nimm die Farben um mich herum, weil das ist auch was super Schönes, was uns aus dem Überlebensmodus rausbringt, dass wir in diesem Raum, in dem wir gerade sind, ankommen und den mal mit allen Sinnen wahrnehmen, mal die Formen um uns herum wahrnehmen, die Farben um uns herum wahrnehmen und es bringt uns einfach sehr stark ins Jetzt zurück. Und ich gebe diesem Vormittag immer eine Struktur. Das heißt, ich setze mir feste Zeitslots für, ich teile das auf in private To-Dos, berufliche To-Dos und Haushalt. Also Haushalt ist auch irgendwie privat, aber Haushalt ist dann nochmal so ein großes Ding. Das sind so meine drei Zeitfenster und ich setze mir wirklich Zeitfenster. Der eine Tag ist mehr dem Business gewidmet, der andere Tag mehr dem Haushalt. Und ich setze mir dann diese Zeitfenster, ich stelle mir einen Wecker. Wie heute Morgen zum Beispiel gab es einige private To-Dos, die anstanden, weil einfach Fristen dahinter lagen. Und dann habe ich gesagt, okay, von 8:30, als ich wieder zu Hause war, bis 9:15 war meine Pause. Ich habe mir meinen Tee gemacht, ich habe rausgeguckt, ich habe mich mit mir verbunden. Und dann habe ich mir bis 10 einfach den Wecker gestellt und in der Zeit meine privaten To-Dos für heute abgearbeitet. Und ich habe da wirklich so sehr, ich bin da sehr oldschool unterwegs. Du kannst ja gucken, wie du dich organisieren möchtest. Ich habe mir so einen Family Planner gekauft. Und da schreibe ich mir wirklich alles, was an Gedanken, die zu erledigen sind, in meinem Kopf aufploppt, rein. Dann priorisiere ich in meinem Kopf, wie dringend ist das? Muss das heute, morgen, nächste Woche oder nächsten Monat erledigt werden? Und dann schreibe ich es mir rein. Und es hilft mir so sehr. Und diesen Planer, den nehme ich mir immer nach meiner 5-Minuten-Pause mit dem Tee, sitze ich da mit meinem Tee und gucke, okay, was steht heute an? Sind es mehr private To-Dos, mehr Haushalt oder mehr Business? Und dann teile ich meine Zeitslots ein. Dann kommt die Mittagspause, also der nächste Touchpoint, die Mittagspause. Und wirklich, die habe ich quasi fett in meiner Tagesplanung stehen. Mittagspause. Es gibt eine Pause. So, so wichtig. Habe ich die letzten 3 Monate nicht gemacht. Ich bin wirklich von einer Aufgabe in die nächste geschlittert. Es gab noch nicht mal einen Übergang. Ich bin wirklich so, ja, lückenlos weitergegangen und habe das dann immer gemerkt, wenn ich dann die Kinder abgeholt habe von der Kita, dass ich so müde war und eigentlich wirklich ein riesiges Schlafbedürfnis hatte, aber dann natürlich gleichzeitig meine Kinder da hatte und präsent sein wollte, präsent sein musste und körperlich aber gar nicht mehr konnte. Das heißt, Mittagspause ist bei mir fett eingetragen und gestaltet sich immer anders. Was mein Mann und ich jetzt gemeinsam seit diesem Jahr machen, ist, dass wir immer gucken, dass wir was Leckeres, Warmes essen. Wir kochen einfach mehr meistens und sitzen dann gemeinsam zusammen, machen gemeinsam Mittagspause und essen die Reste vom Vorabend. Und dann gucke ich immer, was brauche ich gerade? Ist es mal ein Spaziergang? Ich glaube, heute ist es der Spaziergang. Heute werde ich rausgehen, eine Runde hier durch die Felder gehen. Ganz oft ist es aber auch mit einem Buch auf der Couch liegen, was ich so genieße, mit einem Buch auf der Couch liegen, Päuschen machen, 1/4 Stunde lesen, tut mir unglaublich gut. Oder mein Powernap, den ich ja sehr, sehr liebe. Ich brauche auch wirklich da nur 10 Minuten schlafen. Oder eine Meditation, egal. Der Fokus liegt auf Pause. Es gibt eine Pause. Ganz, ganz wichtig. Genauso wie es gibt bewusste Übergänge. Das heißt, das kannst du dir auch für den gesamten Tag, wenn du so von Aufgabe zu Aufgabe gehst, dir wirklich vornehmen, langsame Übergänge zu gestalten. Nicht von einem in das andere zu schlittern, sondern dass du kurz sitzen bleibst. Also ich sag mal, wie jetzt, ich beende gleich diesen Podcast und dass ich dann nicht direkt quasi noch während ich auf Stopp drücke schon, keine Ahnung, meinen Kalender in die Hand nehme und gucke, was ist das nächste To-Do, sondern kurz hier sitzen bleibe, wie ich hier gerade sitze auf meinem Fußmassagegerät, kurz die Augen schließe, die Füße spüre, einmal reinfühle, wie war das gerade, wie war die letzte Stunde für mich, wie war die letzte Aufgabe für mich, was hat das mit meinem Nervensystem gemacht, was braucht mein Nervensystem gerade und dann bewusst in die nächste Aufgabe zu gehen. Macht auch schon so einen Unterschied, weil wir aus diesem Gefühl rauskommen, wie ein Duracell-Hase nur noch zu funktionieren, sondern immer wieder diese Atempausen haben. Du kannst es auch wirklich als Atempause nutzen, eine bewusste Atemübung machen. Ne? Die 4-7-8-Übung. 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden die Luft anhalten, 8 Sekunden ausatmen zum Beispiel. Ganz bewusst einen Übergang schaffen. Macht für mich gerade einen großen, großen Unterschied. Genau, und abends ist es für mich so, dass ich meinem Körper und meinem Nervensystem jetzt etwas gebe, um sich zu entladen. Und das ist eine Sache, die ich schon lange kenne, die ich auch immer mal wieder praktiziert habe, aber eben nicht routiniert, nicht täglich praktiziert habe, die aber meinem Körper gerade unglaublich hilft. Weil natürlich passieren immer Dinge im Außen, aber auch in uns mental, die wieder zu Anspannung führen, die unser Nervensystem irgendwie auf Gefahr polen, die uns zusammenzucken lassen, die zu Anspannung führen. Und mit dem neurogenen Zittern kannst du deinem Körper und deinem Nervensystem helfen, bewusst wieder locker zu lassen, bewusst zu entspannen und alles rauszuzittern an Emotionen, an Erlebnissen des Tages, die gerade in dir noch gespeichert sind und zu einer Anspannung führen. Ganz, ganz schön, ganz, ganz easy, schwer jetzt ohne Video zu erklären, das neurogene Zittern. Deswegen schau dir bei YouTube einfach mal ein Video an. Es gibt auch bei mir auf dem Insta-Feed irgendwo weiter unten ein Reel dazu. Da habe ich das auch mal gezeigt, wie das neurogene Zittern funktioniert. Und das dauert 2 Minuten, vielleicht am Anfang ein bisschen länger, weil da einfach noch mehr gespeichert ist. Aber wenn wir es täglich machen, dann ist es mit jedem Abend auch weniger, weil einfach nur noch die Emotionen des Tages abgezittert werden. Und das Zittern ist sowas ganz Natürliches, was wir eigentlich mit in die Wiege gelegt bekommen haben, Dinge abzuzittern, was wir aber abtrainiert bekommen haben. Und du kannst mal darauf achten, Tiere machen das noch. Zum Beispiel Hunde zittern nach Situationen, die irgendwie das Nervensystem auf Gefahr gepolt haben, zittern sich aus und dann schütteln die das so ab. Und unser Körper macht es manchmal unkontrolliert, wenn es so krass ist, dass einfach anders nicht geht, dann kommen wir in ein Zittern, aber wollen das auch unterbinden, weil wir es so gelernt haben, dass man nicht zittert, keine Ahnung. Aber Zittern ist total gut und hilft unserem Nervensystem extrem. Deswegen neurogenes Zittern gehört jetzt zu meiner Abendroutine dazu. Und ansonsten ist es einfach das, was ich gerade brauche. Es ist mal eine Meditation, es ist mal noch eine Runde Pilates oder Qigong. Es ist mal einfach mit einem Buch in den Sternenhimmel gucken. Es ist eigentlich immer noch mal ein Teechen am Abend, den zu genießen, bewusst wahrzunehmen mit allen Sinnen. Und eben dann, wie schon eben gesagt, meine feste Schlafenszeit. Und mit dieser Tagesstruktur, die angelehnt ist an die Regulation meines Nervensystems, fahre ich jetzt die letzten 2-3 Wochen sehr, sehr gut und merke einfach, es kommt wieder mehr und mehr eine Grundentspannung in mich hinein. Ich bin wieder mehr in meiner eigentlichen Energie. Ich näher mich wieder diesem Zustand, in meiner Kraft zu sein. Ich näher mich wieder meinem Higher Self an. Ich näher mich wieder der Version an, die ich eigentlich sein möchte, die ich eigentlich auch in meinem Wesenskern bin. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Und ja, ich hoffe, da ist was für dich dabei, was du für dich umsetzen magst. Oder wie gesagt, du wirst auch ganz intuitiv Antworten bekommen, die dir gut tun, wenn du dir einfach die Frage stellst, wie kann ich mein Nervensystem unterstützen? Spür da nicht hinein und dann folge diesen Antworten. Nutz diese Folge jetzt als Startschuss, als Spiegel, der dir vorgehalten wurde, wenn die Punkte, die ich am Anfang aufgeführt habe, mit dir in Resonanz gegangen sind, als Spiegel, der dir zeigt, hey, du bist gerade im Überlebensmodus und das ist auch gar nicht schlimm. Es geht überhaupt nicht um Verurteilung. Es ist völlig normal. Es ist eine gesunde Schutzreaktion deines Systems und es ist jetzt an der Zeit, da wieder auszusteigen. Das ist mir also wirklich nochmal ganz wichtig, hier auch zum Abschluss zu sagen, mit dir ist nichts falsch und du bist nicht zu schwach und du hast nicht zu wenig Kapazitäten oder weniger Kapazitäten als andere. Dein System hat einfach nur lange etwas oder mehrere Dinge getragen und ja, darf jetzt wirklich wieder ins Loslassen kommen. Genau, ihr Lieben, das war's, was ich heute mit euch teilen wollte. Ist doch wieder eine lange Folge geworden, ne? Das ist ja eigentlich noch so ein Vorsatz fürs neue Jahr von mir. Kürzere, knackigere Folgen, aber ich bin da echt nicht gut drin. Ich hoffe, du bist bis zum Ende da geblieben, weil ich habe ja am Anfang noch ein paar News versprochen. Und zwar wird es ab Februar den Peaceful Evening wieder geben. Wenn du hier schon länger dabei bist, mir länger zuhörst oder folgst auf Instagram, dann kennst du dieses Format von mir wahrscheinlich. Der Peaceful Evening ist mein Online-Meditationsabend, den ich bis zu meiner letzten Babypause einmal wöchentlich angeboten habe. Und es ist wirklich eine Auszeit für dich, so ist es gedacht, als Möglichkeit, dass du einmal in der Woche dir absolute Me-Time schenken kannst, ja, einmal aus dem Hamsterrad aussteigen kannst, dich mit dir verbinden kannst, mit deinem Herzen verbinden kannst und in eine wunderschöne Meditationspraxis findest. Ich möchte dir mit diesem Abend natürlich auch das wundervolle Tool der Meditation näher bringen. Es sind Abende, wo wir ja Achtsamkeitsübungen machen, wo ich dir Journaling-Impulse mitgebe, aber vor allen Dingen, wo wir meditieren. Das ist so quasi immer das Fundament dieses Abends, eine wunderschöne Meditation. Und das Ganze findet online über Zoom statt, live und in Farbe. Und es ist auch einfach schön, in einer Gruppe zu meditieren. Das hat eine ganz, ganz wundervolle Energie. Deswegen freue ich mich persönlich da auch so wieder drauf. Und es gibt noch nicht die konkreten Infos, sprich, ich weiß noch nicht genau, an welchem Tag es stattfindet, ich weiß noch nicht genau, zu welcher Uhrzeit es stattfindet. Es wird wieder roundabout 45 Minuten gehen und es wird wieder die Möglichkeit gehen, dass du einfach per Drop-in einen Einzelkurs buchst oder dass du dir eine 10er-Karte buchst. Genau, aber alle weiteren Infos folgen. Wenn du da auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, ganz unverbindlich, dann schreib mir doch super gerne Nachricht an vanessa@backtohappiness.de, dass du da Interesse hast. Oder auch über Instagram findest du mich unter backtohappiness_coaching. Auch da kannst du mir eine Nachricht schreiben. Und sobald ich dann weiß, wann der erste Peaceful Evening stattfindet, um wie viel Uhr und so weiter und so fort, melde ich mich dann bei dir und freue mich darauf, das ein oder andere bekannte Gesicht wiederzusehen und das ein oder andere neue Gesicht da willkommen zu heißen. Es wird bestimmt ganz, ganz, ganz schön werden. Da freue ich mich sehr drauf. Genau, so ihr Lieben, jetzt haben wir hier lang genug gequatscht. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für dein offenes Ohr, für dein Vertrauen. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Wenn ja, dann freue ich mich von Herzen, wenn du die Folge teilst, wenn du die Folge an Menschen gibst, die vielleicht auch gerade im Funktionsmodus sind oder wenn du deinen WhatsApp-Status dazu nutzt, diese Folge einfach zu teilen, um deinen Dunstkreis darüber zu informieren, dann wäre das für mich einfach so, so hilfreich, den Podcast bekannter zu machen und noch mehr Menschen mit meiner Arbeit und in meiner Wirksamkeit zu erreichen. Und ich freue mich natürlich auch mega, wenn du mir einen Kommentar da lässt, wenn du vielleicht sagst, was diese Folge mit dir gemacht hat, welche Erkenntnis du hattest. Lass uns in den Austausch kommen, das wäre das Schönste für mich. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag oder eine wundervolle Nacht, wo auch immer du bist. Gib deinem Tag eine Struktur für dein Nervensystem. Und wir hören uns in 2 Wochen. Bis dahin, alles, alles Liebe, bis ganz bald. Deine Vanessa.